Lebenslinien zwischen Kopf, Herz und Schicksal. Der Podcast zu Gesundheit, Leben und Pflege. Herzlich willkommen zu der neuen Folge unseres Podcasts. Bei mir ist heute Ansgar Röhrbein, therapeutischer Mitarbeiter bei GFO Kompass. Und bevor wir ins Thema einsteigen, was macht ein therapeutischer Mitarbeiter?
Ja, es gibt verschiedene therapeutische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns und ich bin einer von zweien, die im Fachbereich sexualisierte Gewalt eben bei Kompass im ambulanten Dienst tätig sind. Und wir begleiten und unterstützen Menschen, die eben auch Grenzüberschreitungen erlebt haben und deren Angehörige und sind zugleich eben auch für alle Fachkräfte auch zuständig und Ansprechpersonen, die sich Sorgen um ein Kind machen, um eine Jugendliche, einen Jugendlichen machen, sodass sie uns anfragen können und mit uns die Gedanken und Gefühle sortieren können, um dadurch letztendlich auch in der Handlungsfähigkeit zu bleiben. Wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Was können wir tun, was sollten wir tun, damit eben diesem Kind, diesem Jugendlichen auch gut geholfen werden kann, damit eben auch, wenn es zu Schaden gekommen ist, dann eben auch geguckt werden kann, was braucht es jetzt auch, um mit den Dingen einen Umgang zu finden und auch mögliche schwierige Aspekte bewältigen zu können.
Um Kinder geht es auch in der heutigen Folge. Allerdings um die Bedürfnisse von Kindern. Ja, es ist ein häufig schnell gesagter Satz, stell dich nicht so an. Der Satz macht was mit Kindern. Und jetzt ist die Frage, wie merken Kinder, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden? Was sind eigentlich kindliche Bedürfnisse?
Naja, die kindlichen Bedürfnisse sind gar nicht so unterschiedlich zu den Bedürfnissen, die wir alle als Menschen haben. Ja, ich glaube, so einer der besten Vertreterinnen und Vertreter im Feld ist eben Klaus Grawe gewesen, der sich nochmal viele Studien vorgenommen hatte und anhand dessen nochmal geguckt hat, was sind grundsätzliche menschliche Bedürfnisse, und er ist letztendlich auf 4 gekommen. Das Wichtigste, Bindung und Zugehörigkeit. Also ich möchte, dass ich eben auch exklusive Bezugspersonen haben, die mich lieben, ja, denen ich wichtig bin, ja, für die ich in ihrem Leben eine Bedeutung habe. Und ich möchte Teil einer solidarischen Gemeinschaft sein. Ja, das Zweite, dann auch nochmal Orientierung und Kontrolle. Ich möchte mich auskennen. Ich möchte wissen, wo geht's lang? Was sind so die Dinge, an denen ich mich orientieren kann, dass mir dann eben auch erwachsene Bezugspersonen zur Verfügung stehen, die mir auch helfen, in diese Welt zu kommen, ja, dass ich da mich eben zurechtfinden kann. Dann vielleicht ein bisschen etwas komplizierter ausgedrückt von ihm, aber Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Das heißt, dass ich eben auch tatsächlich Schritt für Schritt etwas aufbauen können darf, dass ich mich als wichtig erlebe, dass ich merke, ich habe einen Wert, der von anderen eben auch gesehen und respektiert wird und dass dieser Wert auch geschützt wird und dass da eben auch Grenzen, die für mich eine Bedeutung haben, auch respektiert und geachtet werden. Und das Vierte ist letztendlich, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar. Wir wollen Spaß haben im Leben. Ja, also Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das sind eben auch so die Dinge, wo wir ja auch wissen, Lernen funktioniert dann besser, wenn es eine freudvolle Umgebung gibt, wenn die Attraktivität da ist, wenn ich merke, die Dinge sprechen mich an, die möchte ich entdecken. Ich möchte hier diese Sachen auseinandernehmen, ich möchte die Steine wieder aufeinander bauen, ich möchte verstehen, wieso kriege ich die Schnecke jetzt eben so langsam und weshalb geht der Grashüpfer ganz anders durch die Decke. Und das sind erstmal so wichtige Aspekte, die auch eben für uns alle zutreffen, aber natürlich ganz besonders für die Kinder, weil sie ja zunächst mal uns als Bezugspersonen an der Seite brauchen, dass sie Schritt für Schritt Worte auch für die eigenen Gefühle finden, Worte auch dafür finden, was sie sich wünschen. Und das ist am Anfang, glaube ich, für Eltern nicht immer so ganz einfach, so ein bisschen Try and Error, da auch zu gucken, wie kriegen wir das hin.
Jetzt kennen wir alle das Bild vom aufstampfenden Kind, das schreit, ich will jetzt aber. Wo fängt Bedürfnis an und wo hört Wunsch auf? Wo ist der Unterschied zwischen Bedürfnis und Wunsch?
Bedürfnisse sind ja in allererster Linie, wenn wir nochmal gucken, physiologischer Natur. Ich möchte genügend Schlaf haben. Ich möchte eben auch genügend Ernährung bekommen. Ich möchte Pausen haben können. Und die sozialen Bedürfnisse beziehen sich ja auf die Faktoren, die ich vorhin schon so benannt habe. Und natürlich sind Kinder in einem gewissen Alter auch oftmals in allererster Linie nur bei sich. Ja, wir sprechen da ja auch von einem egozentrischen Weltbild und dass sie im Prinzip das Gefühl haben, sie sind der Nabel der Welt und sie möchten alles jetzt und sofort. Und an der Stelle brauchen sie natürlich eben auch den Erwachsenen als Gegenüber, dass nicht alle Wünsche, die zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Eis, vielleicht steht ein Bedürfnis tatsächlich dahinter, ich habe Hunger. Aber gleichzeitig, ob es das Eis sein muss oder vielleicht auch was anderes, eine geeignetere Variante wäre, das gilt es ja dann auch in den Formen zu unterscheiden und da eben auch zu gucken, wie können Mütter und Väter und divers dann an der Stelle tatsächlich diesen Kindern so zur Seite stehen, dass sie eben auch ein bisschen Rahmen geben. Und dann eben auch nochmal gut gucken, ja, wir verstehen, dass du jetzt gerade eben vor 2 Stunden das letzte zu essen bekommen hast. Da gehen wir gerne mit. Nur ein Eis halten wir jetzt im Moment für schwierig. Lass uns mal gucken, was ansonsten noch passt.
Aber warum ist denn so wichtig, dass Kinder merken, dass sie ernst genommen werden und ihre Bedürfnisse?
Ich glaube, einen ganz wichtigen Aspekt haben Sie eben am Anfang schon genannt, Herr Sauer. Stell dich nicht so an. Das ist ja letztendlich die Absprache von eigenen Gefühlen durch eine erwachsene Person. An den Stellen spricht die Wissenschaft hier von Adultismus. Das heißt, dem Kind wird letztendlich ein menschliches Grundrecht in einer gewissen Weise abgesprochen und es wird so getan, als könnte das Kind das jetzt mal eben abstellen. Ja, wir erleben das immer mal wieder auch so in Situationen, wenn Kinder eben eine Bezugsperson mal kurzfristig eben entbehren müssen und dann zum Beispiel so Sätze kommen, mein Gott, jetzt die Mama kommt doch gleich wieder, der Papa kommt doch gleich wieder, ist doch nicht so schlimm. Was schlimm ist, entscheidet das Kind. Ja. Und das Kind hat ein Recht darauf, an der Stelle seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen und es wäre geeigneter, genau so zu gucken, Mensch, was brauchst du denn jetzt? Wofür stehen die Tränen möglicherweise? Ja, du vermisst die Mama, ja, oder du vermisst den Papa. Lass uns mal gucken, vielleicht können wir schon mal ein bisschen entgegengehen. Schauen wir mal aus dem Fenster raus, wann sie oder er wieder um die Ecke kommt. Dann wird das Kind an der Stelle ernst genommen in seiner Wahrnehmung. Und das macht einen entscheidenden Unterschied, der auch für das zukünftige Leben ja ganz wesentlich ist, dass das Kind merkt, ich darf mein Gefühl nach Mama, Papa kommt zurück, zum Ausdruck bringen, dass ich jemanden vermisse und dass dann eben die erwachsene Begleitperson, die dann da ist, mich in diesem Gefühl auch ernst nimmt und begleitet und auch guckt, welchen Weg finden wir an der Stelle.
Wenn wir einmal bei diesem Satz "Stell dich nicht so an" bleiben, gibt es Studien darüber, welche Sätze schlecht für Kinder sind oder gut für Kinder?
Wir haben gerade eben eine neue britische Studie erhalten, die in der letzten Ausgabe von Gehirn und Geist abgebildet wurde. Und dort sind über 1000 Kinder letztendlich befragt worden. Und klar ist natürlich alles, was Missachtung zum Ausdruck bringt und was die Selbstwertvariante des Kindes in Frage stellt oder was eben mit einem Ausschluss von der Gemeinschaft verbunden ist, sind natürlich Sätze, die oftmals nachhaltige Wirkung erzielen können. Und dort haben eben diese Kinder in der Studie benannt, dass eben folgende Sätze ihnen sehr zu schaffen gemacht haben. Du bist zu nichts zu gebrauchen. Du bist dumm. Du kannst nichts richtig machen. Du bist wertlos. Ich schäme mich für dich. Ja, und ergänzen kann man sicherlich noch, mein Gott, wenn du jetzt dich nicht ordentlich zusammenreißt, dann fährst du nicht mit, dann lassen wir dich zu Hause. Oder wenn du jetzt nicht einsteigst, dann bleibst du hier im Geschäft und wir fahren ab. Hm. Ne, das sind ja so kleine Varianten von diesen großen Sätzen, die die Kinder als negativ empfunden haben. Und wenn wir auf die andere Seite der Medaille wechseln, dann gibt es natürlich aufbauende, unterstützende Sätze. Ich bin stolz auf dich. Du kannst das. Ich glaube an dich. Ich bin für dich da. Fehler sind okay. Du kannst daraus lernen. Ich traue dir was zu. Ja? Du bist gut so, wie du bist. Und das ist ja ein Grundbedürfnis letztendlich, wie wir das vorhin ja schon so beschrieben hatten, dass ich von den Menschen in meiner Umgebung als wertvoll und eben auch tatsächlich als in der Lage auch angesehen werde, Dinge in den Blick nehmen zu können und gestalten zu können. Und es gibt in Bezug so auf die ersten Lebensjahre diesen schönen Grundsatz eben, den Cooper, Hoffmann, Marvin und Powell bereits 2003 so formuliert haben: Wenn möglich, folge meinen kindlichen Bedürfnissen, wenn nötig, übernimm die Leitung. Und das ist ja gerade so genau der Punkt. Ja, Sie selbst haben einen Sohn, haben Sie mir eben erzählt, und der will ja jetzt eben raus, der will Dinge auseinandernehmen, der will sich Dinge angucken, der möchte eben auch die Welt verstehen. Und gleichzeitig, wenn er auf eine Mauer klettert, die 3,50 Meter hoch ist, könnte es möglicherweise sein, dass Mama oder Papa das Herz in die Hose rutscht und dann an der Stelle es gegebenenfalls wichtig ist, für Sicherung zu sorgen. Und das ist so dieser Drahtseilakt, in dem sich viele Eltern dann eben auch befinden. Wie viel Freiraum kann ich jetzt eben lassen? Und da sprechen wir ja auch von dem Wunsch nach Autonomie ja, bei den Kindern. Und an welchen Stellen ist es wichtig, dass ich das Feld dann eben aber auch so sicher gestalte? Sind die Steckdosen gesichert? Sind Kabel möglicherweise aus dem Weg geräumt, damit keine Verletzungen letztendlich eben auch stattfinden? Oder ist das Fenster offen? Kann ein Kind aus dem Fenster fallen und ähnliche Dinge? Da sind die Erwachsenen letztendlich dafür da, für den sicheren Rahmen und die sichere Umgebung zu sorgen, sodass Kinder eben ihrem eigenen Entdeckungsgeist dann eben auch gut folgen können.
Und am Ende auch dafür da, um Nein zu sagen, zur Not. Aber wie geht das? Nein sagen und gleichzeitig die Bedürfnisse respektieren, das stelle ich mir schwierig vor.
Naja, also es gehört ja auch dazu, dass eben nicht immer alles, und das ist tatsächlich etwas, was Kinder lernen dürfen, wir nennen das ja dann Bedürfnisaufschub und Frustrationstoleranz, etwas, was ja auch durchaus für Erwachsene zuweilen nicht immer auch nur leicht ist. Ja? Dass zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade dabei bin, eben das einjährige Kind zu wickeln, und dann kommt eben die dreijährige Tochter an und sagt, jetzt will ich aber eben mein Butterbrot haben. Schatz, warte noch mal einen kurzen Moment. Ich kann jetzt hier deinen Bruder nicht einfach auf der Wickelkommode liegen lassen. Ja, überleg mal, der weiß noch gar nicht, wie hoch das jetzt hier ist. Ich muss an der Stelle erstmal das eine abschließen und dann komme ich zu dir. Und an der Stelle ist natürlich wichtig, dass die Kinder dann eben auch merken, dass diese Ankündigung auch tatsächlich den angekündigten Effekt hat. Dass dann eben auch genau das passiert. Ah, Mama hat das so und so beschrieben, Papa hat das so und so beschrieben. Und dann kommt es aber auch so, wie es angekündigt wurde. Und dann erleben die Kinder sukzessive Schritt für Schritt, dass auch ein Nein eine Begründung haben kann, dass in dem Nein aber gleichzeitig ein später stecken kann, jetzt noch nicht, aber dann. Und dadurch entwickeln sie eben auch ein Verständnis dafür, dass das Wort von Mama und Papa trägt und dass ich mich sukzessive darauf verlassen kann. Ja. Und in dem Sinne, glaube ich, ist so das Grenzen setzen, was ja eben für uns alle auch immer eine wichtige Voraussetzung eben auch ist, neben dem, dass wir diese Bedürfnisse nach eigenen Möglichkeiten und nach eigener Erfüllung immer wieder auch natürlich gut in den Blick nehmen sollten. Nur das Leben spielt in Gemeinschaft. Das Leben spielt in einem sozialen Raum, und je nach Situation müssen eben dann auch Eltern zuweilen aufgrund anderer Aspekte auch mal ein Nein eben auch aussprechen, um klarzumachen, dieser Gedanke, dieses Bedürfnis kann jetzt gerade im Moment nicht in der Form erfüllt werden, wie du es dir wünschst, aber ich kann vielleicht eine Alternative anbieten. Ich habe jetzt das Bedürfnis, meine neuen Schuhe anziehen zu wollen. Und gleichzeitig ist draußen gegebenenfalls richtig dick, fettes Sauerlandwetter und es strömt, der Regen strömt. Und in dem Zusammenhang dann zu gucken, klar, natürlich kann ich dann eben mit Sandalen vielleicht auch rausgehen lassen, dass das Kind selber merkt, bei einer bestimmten Altersgruppe etwas, was gut funktioniert. Ja, die Füße werden das, das fühlt sich nicht gut an. Nee, doch Gummistiefel. Manchmal klappt das ganz ordentlich. Manchmal, auch wenn zum Beispiel ein Termin noch im Nacken ist, dann braucht es vielleicht nur, okay, du kannst diese Stiefel anziehen oder diese Schuhe anziehen, das ist jetzt die Wahlmöglichkeit, aber die Sandalen nicht.
Wie äußern Kinder Bedürfnisse eigentlich?
Ja, ich glaube, das ist ja gerade eben in den ersten Lebensjahren zunächst mal gar nicht so einfach, ja, weil sie ja noch keine Worte haben. Später wird das ja dann immer leichter, insbesondere auch, wenn wir als Mütter, Väter und Co. ihnen entsprechend zur Seite gestanden haben. Dass dann eben, Sie haben das Beispiel ja schon mit dem aufstampfenden Fuß ja auch schon angesprochen, dass dann eben offensichtlich etwas sehr im Fokus ist, ja, was jetzt gerade eben auch ansteht, dass dann eben eine sehr klare Äußerung stattfindet im Sinne, das will ich jetzt. Und der Wille des Kindes ist ja an sich eben eine total gute Instanz. Im Erziehungsratgeber meines Geburtsjahrgangs von 1965 stand noch drin, der Wille des Kindes muss gebrochen werden. Jetzt entscheidet sich, wer zu Hause die Hosen anhat. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, was sich in den letzten Jahrzehnten dann eben entwickelt hat, dass wir heute wissen, es ist gut, mit dem Willen des Kindes zu gehen, aber gleichzeitig die Orientierung eben auch ein Stück weit zu lenken, weil nicht jeder Wille, wie wir das eben schon so auch beschrieben haben, unmittelbar auch umgesetzt werden kann. Aber dass das Kind einen eigenen Willen hat, selber machen, klassische Sätze, ich möchte ja den Löffel, die Gabel, das Messer. Und dann zu schauen, unter welchen Bedingungen kann ich es eben aus Sicherheitsaspekten auch gut vertreten. Ja, dann braucht es vielleicht eine kinderorientierte Messervariante. Und dann sagt das Kind aber, nein, Papas Messer. Ja, nein, Papas Messer gibt es an der Stelle nicht. Du kannst dieses Messer nehmen. Das ist jetzt das, was wir ausgewählt haben. Und da merken Sie jetzt ja schon auch wieder dieses Aushandeln zwischen Ernst nehmen und gleichzeitig Orientierung geben, ist ein Dauergeschäft.
Sie werden es gesehen haben, dass mir gerade bei dieser einen Formulierung quasi die Gesichtszüge entglitten sind. Zwar nicht nur, weil ich einen Sohn habe. Der Wille des Kindes muss gebrochen werden. Was macht das mit Kindern?
Naja, also damals muss man ja immer wieder überlegen, was ist so der damalige Stand so der Wissenschaft auch gewesen. Und wenn man das jetzt für die heutigen Bezüge nimmt, dann sind wir tendenziell ja eher bei den Sätzen, die die Kinder eben in dieser britischen Studie als erniedrigend, als beschämend, als entwürdigend ja auch betrachtet haben, dass ich als Mensch in meinem eigenen Erleben, in meiner eigenen Gefühlswelt nicht ernst genommen werde, sondern dass ich übergangen werde. Deine Meinung zählt nicht. Du musst hier nicht beteiligt werden. Du bist ein Nichts. Du bist klein und unbedeutend. Und dass das dann eben so Aspekte sind, die, wenn sie immer wieder gesprochen werden, natürlich was mit dem Selbstbild des Kindes eben auch macht. Und dass dann auf längere Sicht eben eigene innere Sätze entstehen können. Ich bin wertlos. Ich bin ein Nichtsnutz. Ich kann nichts. Ja, ich brauch's gar nicht erst versuchen. Ja. Und dann möglicherweise eben auch eine Selbstbeschreibung im Inneren stattfindet, die diesen Kindern eben auch nachhaltig anhaften kann. Jetzt wissen wir natürlich, so wie der Kollege Winnicott es schon formuliert hat, es geht nicht darum, dass wir perfekte Eltern sind, sondern er hat das damals schon gesagt, good enough parents, gut genug. Und das, was ich jetzt gerade auch so in der Beratungspraxis immer erlebe, dass Eltern manchmal an ihrem eigenen Anspruch scheitern, alles perfekt machen zu wollen. Haushalt, Kinder, Beruf, Freizeit, Urlaub und alles möglichst geschliffen. Und das ist natürlich eben bei Kindern, die spontan sind, die jetzt und sofort und auch nicht kalkulierbar sind, nicht immer ganz einfach. Und da dann eben auch tatsächlich nochmal so zu gucken, wie gelingt es mir denn eben auch so ein bisschen von meinem eigenen Perfektionismus ein bisschen Abstand zu nehmen und sagen, wie fühle ich mich heute eigentlich, wenn ich mal drauf gucke, mit welchem Bein ich aufgestanden bin, was kriegen wir heute hin? Kriegen wir es heute hin, tatsächlich Rouladen zu kochen mit unterschiedlichen Kleinstarbeiten? Oder gibt es heute mal eben Spaghetti Bolognese, möglicherweise auch aus der Tüte, weil ich einfach merke, meine Kraft reicht heute nicht für eine komplizierte Vorbereitung eines Mittagessens, bei dem ich gleichzeitig noch weiß, kriege ich das Hinbringen und Abholen der Kinder alles unter einen Hut. Also in dem Sinne so ein bisschen auch der Werbeblock, wie Steve Biddulph das schon so gesagt hat, Eltern haben als erstes den Job für sich selbst zu sorgen. Das ist die wichtigste Voraussetzung, dass sie in der Kraft bleiben, um genau dieser Spontanität und diesen stampfenden Füßen und diesen aus dem Ruder laufenden Gefühlsmomenten von Kindern ruhig und freundlich begegnen zu können. Und dafür muss ich in der Kraft sein. Das ist das Wesentliche.
Sie sprachen gerade das Thema Perfektion an. Ist einem Kind wichtig, dass es perfekt ist, dass der Urlaub perfekt ist, dass das Essen perfekt ist? Ist das wichtig?
Ich glaube, die Kinder sind mit so wenig zufrieden oftmals, weil alleine, wenn Papa oder Mama mit mir eben auf dem Boden sitzt und jetzt einen Turm baut oder mit Playmobil oder Duplo oder was weiß ich auch immer, da geht es eher tatsächlich eben um eine gewisse Form von Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, eben etwas, was wir ja immer wieder, wenn ich dann mit den Kindern barfuß im Bach stehe und Staudamm baue, dann ist das oftmals für die Kinder eine viel beglückendere Variante als in irgendeiner Form im Drei-Sterne-Hotel auf irgendeiner Insel oder sonst was zu sein.
Lieber Herr Röhrbahn, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch.
Also, sehr gerne.
Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass wir vielleicht irgendwann nochmal über ein anderes Thema reden können. Vielen Dank.
Gerne auf ein neues.
Ja.